Guten Morgen. Lassen Sie mich beginnen mit dem zweiten Teil der Evaluierung. Es hat am Dienstag ja einige von Ihnen gegeben, die keinen Evaluierungsbogen bekommen haben. Ich lasse jetzt nochmal die Evaluierungsbögen herumgehen. Diejenigen von Ihnen, die sich nicht haben, ihre Meinung abgeben können, bitte dann sich entsprechend hier vermerken. Ja? Ich lasse es einfach mal rumgehen. Okay. Das ist die erste Ansage. Die zweite Ansage, ich habe einen Zusatzskript geschrieben für das Material, das wir in der letzten Weihnachtswoche und ab jetzt diese Woche, natürlich heute und vielleicht einen Teil vom Dienstag nächster Woche besprechen werden. Und zeige Ihnen das mal gerade auf der Seite. Auf der Seite der Veranstaltung haben Sie dann unter Material nicht nur das Skript zur Vorlesung, sondern auch das Zusatzskript zur Vorlesung. Ja? Und wenn wir uns das schnell mal anschauen, das Zusatzskript zur Vorlesung hat dann 23 Seiten, hoffentlich leicht lesbar. Ja? Also dass Sie da halt, und hier haben wir dann ein Table of Contents, Inhaltsverzeichnis. Hoffentlich kommen Sie damit gut klar. So, das wäre das. Und dann zu endlichen Automaten zurückkehrend. Unser Thema war die Minimierung. So, und das bedeutet, und ich habe nochmal die Folie an die Wand geworfen, das bedeutet, dass wir uns wirklich ab jetzt nur noch um vollständige DFAs kümmern. Ja? Wir haben DFAs recht allgemein definiert, nämlich haben eine partielle Definition erlaubt, aber ab jetzt möchte ich mich auf vollständig definierte DFAs beschränken. Und was es heißt, dass ein DFAA minimal ist, ist, dass jeder äquivalente DFAB mindestens so viele Zustände hat wie der DFAA. So, und was heißt äquivalent zu sein? Naja, die müssen genau dieselben Worte akzeptieren, genau dieselben Worte verwerfen, die beiden Zustände, die wir, die beiden Automaten, die wir äquivalent nennen wollen. So, und mein Ziel ist natürlich, wenn ich irgendeinen Automaten gegeben habe, von diesem Automaten ausgehend, hier A genannt, möchte ich einen minimalen mit A äquivalenten Automaten bestimmen. Wesentlicher Schritt, den wir schon gemacht haben, ist im Wesentlichen zu sagen, was es denn heißt, wenn ich meinen Automaten habe, dass P und Q äquivalentes ein Ausgabeverhalten haben. Und ein Ausgabeverhalten haben. So, und da haben wir im Wesentlichen gesagt, das bedeutet nichts anderes, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal aufschreiben, für alle Worte in meinem Alphabet, Alphabet ist Sigma Stern, möge bitte schön gelten, wenn ich in dem Zustand P beginne, das Wort lese, dann wird mir die erweiterte Zustandsüberführungsfunktion, das ist das Delta mit dem Hut drauf, sagen, welcher Zustand, auf welchem Zustand ich lande, dann bin ich genau dann akzeptierend, wenn ich im Zustand Q beginnend dasselbe Wort W lesend ebenfalls akzeptierend bin. So, und das war die Definition der Verschmelzungsrelation gewesen. Die Verschmelzungsrelation haben wir dann durch dieses Äquivalenzzeichen beschrieben und haben unter dem Äquivalenzzeichen dann halt den Automaten gesetzt. Okay, so. Und das große Problem besteht jetzt für uns darin, dass wenn wir versuchen zu sagen, dass zwei Zustände äquivalent sind, wir für eine unendlich große Menge von Worten tatsächlich überprüfen müssen, dass das ein Ausgabeverhalten äquivalent ist. Und da haben wir gesagt, fein, gehen wir umgekehrt vor, versuchen wir versuchen wir Zustände zu trennen. Und wir können zwei Zustände trennen. Wir können sagen, dass P und Q nicht äquivalent sind, wenn ich irgendein Wort finde, für das sie sich unterscheiden, für das sie unterschiedliches Ein-Ausgabeverhalten zeigen. Naja, und ich kann sagen, dass P und Q nicht äquivalent sind, wenn ich einen Zeugen finde, Zeuge W, und für den Zeugen W ist entweder das P, wenn ich im P beginne, bin ich akzeptierend im finalen Zustand, oder und in Q beginnend bin ich verwerfend, oder aber in P bin ich verwerfend und in Q bin ich akzeptierend. Nicht? Und das ist natürlich eine schöne Sache, weil wir sagen können, wir sind genau dann nicht äquivalent mit zwei Zuständen P und Q, wenn es halt irgendeinen Zeugen gibt für die Inäquivalenz. Nicht? Und wir haben zwei Begriffe, wir versuchen zu sagen, Nummer eins, das Wort bezeugt die Inäquivalenz von P und Q, beziehungsweise wir sagen, dass W die Zustände P und Q trennt. Ja? Diese beiden Formalismen haben wir. So, und dann geht es jetzt an die Kartoffeln. Ja? Was wir versuchen müssen, ist jetzt, das ist das zentrale Problem, die Äquivalenzrelation. Und was möchte ich jetzt angehen? Ich möchte die Äquivalenzrelation, die Verschmelzungsrelation berechnen. Und wie wir das machen, mit Hilfe von Zeugen, für die Nicht-Äquivalenz. Wir versuchen einfach, sukzessive alle nicht-äquivalenten Paare zu bestimmen. Und wenn wir dann nicht mehr weiterkommen, wenn wir keine neuen nicht-äquivalenten Paare bestimmen können, dann sind wir einfach so keck und so dreist und sagen, wir sind fertig. So, wir beginnen damit, das ist der allererste Schritt, den wir in den Beispielen auch natürlich stets zu Anfang als trivialen Schritt ausführen werden. Wir beginnen damit zu sagen, wenn ich einen akzeptierenden und einen verwerfenden Zustand habe, dann können die beiden nicht äquivalent sein, die können einfach deswegen nicht äquivalent sein, naja, weil der Zeuge das leere Wort die beiden trennt. Wir benutzen hier den Begriff, die Paarmengen zu markieren. Paarmengen, zwei Mengen von Zuständen, und die Intuition ist, ich möchte sagen, dass die Paarmenge, wenn sie markiert ist, nichts anderes bedeutet, die beiden Zustände, die in der Paarmenge drin sitzen, die sind nicht äquivalent. So, und wenn ich natürlich einen Zustand habe, der Zustand P in diesem Fall, der ist akzeptierend und der Zustand Q ist verwerfend, dann kann ich das Paar trennen, weil P und Q mit dem Zeugen Epsilon, das wird jetzt hier gesagt, getrennt sind. So, und jetzt kommt aber der zentrale Schritt. Jetzt möchte ich im Wesentlichen nichts anders machen, als ich weiß, ich habe schon bestimmte Paarmengen markiert, jetzt möchte ich neue Paarmengen markieren. Das ist der zentrale Schritt dieses Algorithmus. Markiere neue Paarmengen. Wenn wir jetzt den Algorithmus verstehen wollen, an dieser Stelle, was denn das genau heißt mit den neuen Paarmengen, an dieser Stelle müssen wir verstehen, passiert. So, und jetzt stelle ich mir vor, dass ich tatsächlich zwei Zustände P und Q habe, die sind nicht markiert. Also, PQ sei nicht markiert. Ich will vielleicht an dieser Stelle nochmal hervorheben, wir sind nur an Paarmengen interessiert, zwei Elemente. P soll von Q verschieden sein. So, das sei nicht markiert. Und jetzt stelle ich mir mal vor, dass ich einen Buchstaben habe, X, und unter diesem Buchstaben schaue ich mir an, was denn passiert, wenn ich den Buchstaben im Zustand X lese. Naja, dann komme ich vielleicht auf, lassen Sie mich mal ganz schnell vorausschauen, komme ich auf den Zustand R, beziehungsweise wenn ich den Buchstaben X lese, aber beginne in Q, dann komme ich auf den Zustand S. So, und jetzt ist die Überlegung, Ja, das ist jetzt eine Überlegung, die wir einfach mal dazwischen schieben. Jetzt ist die Überlegung, ja, mein lieber Freund, wenn R und S markiert sind, wenn wir also wissen, dass die beiden nicht äquivalent sind, wenn R und S markiert, markiere PQ. So, und das möchte ich jetzt verstehen, warum ich das machen kann. Was ich mir erstmal aufschreiben möchte, was es denn überhaupt heißt, dass R und S markiert sind. Naja, das bedeutet natürlich nichts anderes, als dass ich einen Zeugen finde, der Zeuge W trennt R und S. Ja, und was heißt das? Das heißt zum Beispiel, ich will jetzt nicht die ganze, alle möglichen Bedingungen aufschreiben, das bedeutet zum Beispiel, dass wenn ich in R, im Zustand R beginne und das W lese, dass ich dann akzeptierend bin, aber wenn ich dasselbe Spielchen in S beginne, das W lese, dann bin ich tatsächlich verwerfend. Okay. So, das ist das eine, was ich weiß. Ja, ich benutze jetzt einfach die Aussage, dass die Menge RS markiert ist. Und jetzt schaue ich mir halt an, wie ich einarbeiten kann, dass ich von dem P auf das R komme. P komme ich mit dem X auf das R. So, und mit dem Q komme ich ebenfalls mit dem X auf das S. Ne, das habe ich mir jetzt einfach aufgeschrieben, was ich denn weiß von P und R, beziehungsweise was ich weiß von Q und S. So, und jetzt einfach alles zusammengenommen. Bitte schön, ich habe einen Hut vergessen. Ja. Weil hier schauen wir uns an, was passiert, wenn ich ein beliebiges Wort lese. Hier schaue ich mir an, was ein Buchstabe, was das Lesen eines Buchstaben bedeutet. Und du, mein lieber Freund, kriegst auch einen Hut aufgesetzt. So, und wenn ich mir dann mal anschaue, was passiert, Hut aufgesetzt, wenn ich im P beginne und das XW lese, dann möchte ich doch mal schauen, was denn das gibt. Naja, das allererste, was passiert, wenn der Automat im Zustand P beginnt und den Buchstaben X liest, was passiert? Der wechselt von P in den Nachfolgezustand unter X. Und dann wird der zweite Teil gelesen. Der zweite Teil der Eingabe, die Eingabe ist XW. So, und dann schaue ich mir mal an, was es bedeutet, wenn ich tatsächlich, immer schön Hütchen aufgesetzt, nicht in dem P, sondern in dem Q mit X, W anfange. Naja, das bedeutet, dass ich zuallererst im Q beginnend das X lese und dann geht es mit dem W weiter. Aber was bist du denn? Du bist doch nichts anderes als das Delta Hut. Was ist Delta PX? Delta PX ist das R, so haben wir das ja gemacht. In R beginnend das W lesen. Das kommt daraus. Und was bist du? Du bist nichts anderes als Hut aufgesetzt. Q, X. Du beginnst in S und liest dann das X. Ja, und jetzt müssen wir schauen. In R und dann W lesend bin ich akzeptierend. In S beginnend, was habe ich denn da gemacht? In S beginnend und dann W lesend, in S beginnend und dann W lesend, da bin ich nicht akzeptierend. Ah. Ich lese das W. Sorry. Ich lese das XW und bin akzeptierend. Ich lese das XW, diesmal aber in Q beginnend, und bin verwerfend. Was ich jetzt herausgefunden habe, der Zeuge XW trennt PQ. Trend B und Q. Das heißt, was ich machen darf, ich darf tatsächlich an dieser Stelle, ja, und das ist jetzt ein Heureka, ich darf an dieser Stelle tatsächlich sagen, markiere P, Q. Ich bekomme die Erlaubnis. Wenn ich weiß, wenn ich Inäquivalenzen bereits kenne, in diesem Fall die Inäquivalenz von R und S, dann darf ich auf die Inäquivalenz von P und Q schließen, wenn ich von P über dasselbe X, wenn ich von P über dasselbe X auf das R, wie ich beginnend von Q mit dem X auf das S komme. Und die Intuition ist relativ einfach. Mensch, du hast hier einen Zeugen W, der trennt die beiden. Und wenn du weißt, du kommst von dem PQ auf das RS mit dem Buchstaben X, dann wird dich X und dann der Zeuge folgend, wird dir helfen, P und Q zu trennen. Und das haben wir gerade verifiziert. Aber das ist doll, ja? Gerade das haben wir jetzt hier nochmal auf die Folie an die Wand geworfen. Wenn ich weiß, ich komme von dem R zum P, genauso, jetzt nicht mit dem X, sondern mit dem A, genauso wie ich von dem S zum Q komme, naja, dann weiß ich, ich bin mit demselben Buchstaben auf zwei inäquivalente Zustände geführt worden und dann kann ich selbst trennen. AW trennt R und S. So, und jetzt ist die Frage, halte wenn. Ja, irgendwann muss ich mal halten. Ja. Und wir hatten schon drüber gesprochen. Ich hisse jetzt die weiße Fahne. Ich hisse die weiße Fahne, wenn ich keine neuen inäquivalenten Zustände finde. Halte, wenn es keine neuen Paarmengen gibt, die ich markieren kann. Schluss aus, ich höre auf. So, und dann muss ich mutig sein. Ja? Dann muss ich im Wesentlichen sagen, ich hisse zwar die weiße Fahne, aber ich hisse auch die Fahne des Erfolgs. Ja? Weil ich versuche zu sagen, unser Verfahren behauptet jetzt, dass zwei Zustände genau dann inäquivalent sind, wenn wir die beiden, wenn wir die zugehörige Paarmenge markiert haben. Ich versuche nichts anderes als das zu sagen, wie, wenn wir aufgeben, sind wir fertig. Ja? Und jetzt ist natürlich die zentrale Frage, mein lieber Freund, du kannst natürlich Hoffnung haben, aber ist deine Hoffnung berechtigt? Finden wir wirklich alle Paare nicht äquivalenter Zustände? Und die Aussage ist, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Kann man ganz einfach sich überlegen. Aber wir gehen mal indirekt vor. Ja? Das ist jetzt ein Beispiel eines Beweises durch Widerspruch. Und ich nehme mal an, da ist ein Gegner, der sagt, nee, du gehst hier ultra naiv vor, das klappt nicht. Und zwar gibt es zwei Zustände, die sind inäquivalent, aber die hast du nicht markiert bekommen. Ja, dass wenn wir markieren, nur inäquivalente Zustände markieren, das sollte klar sein. Das ist gerade die Überlegung an dieser Stelle gewesen, nicht? Wenn wir markieren, dann haben wir halt einen neuen Zeugen für die Inäquivalenz gefunden. Wenn wir markieren, tun wir das berechtigt. Die einzige Frage ist, kriegen wir alles markiert, was markiert gehört? Einzige Frage. Okay, so. Und jetzt schaue ich mir an, da kommt dieser Gegner und sagt, nee, Kakolores. Und er sagt, jo, da hast du eine Riesenmenge, das ist die Menge P, vielleicht auch nicht Riesenmenge, auf jeden Fall ist sie nicht leer. Eine Menge P von Paaren, die sind nicht äquivalent, die hast du aber nicht markiert gekriegt. Okay. So, ganz typisches Szenario jetzt in der Argumentation. Der Gegner, Sie kennen den Gegner nicht, ja? Sie kennen die Menge P nicht und es ist alles so extrem deprimierend. Die müssen zeigen, dass das P leer ist. Kennen das P aber nicht. Naja, dann versuchen Sie im Wesentlichen die kritischen Fälle in dem P zu isolieren. Und was ist ein kritischer Fall in dem P? Naja, es hat natürlich, und das muss der Gegner zugestehen, wenn er irgendein Paar hat, R, S, das in dieser Menge P drin liegt, dann hat es einen Zeugen, der die beiden Zustände trennt. Und ich möchte jetzt ein kritisches Paar haben. Und zwar ein Paar, das einen kürzesten Zeugen hat, unter allen Paaren, wo der Gegner behauptet, nee, Kakoloros hast du nicht markieren können. Ich will, P ist nicht leer, der Gegner kommt und behauptet Kakoloris. Ich will jetzt unter all diesen Paaren, die ich nicht habe, angeblich nicht habe markieren können, ein Paar P, Q haben mit dem kürzesten Zeugen. Muss er mir geben. Ja? Ne, der Gegner kann nicht einfach behaupten, dass ich Unfug rede. Er muss, wenn ich dann Anforderungen stelle an sein Gegenbeispiel, er muss mir diese Anforderungen erfüllen. Ich gehe jetzt davon aus, dieses Paar P, Q ist ein Paar, das ich tatsächlich mit meinem Verfahren nicht habe markieren können, aber das hat einen unter allen Paaren, wo ich scheitere, im kürzesten Zeugen. Okay, dann frage ich meinen Gegner, dieser kürzeste Zeuge W, oder ich sollte sagen, dieser Zeuge mit kürzester Länge, ist das vielleicht das leere Wort? Jo, 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 du scheiterst schon beim leeren Wort. Ja, Entschuldigung, lieber Gegner, was machen wir denn hier? Im Schritt 1, wann immer tatsächlich das leere Wort Zeuge ist, markieren wir. Du lügst an dieser Stelle, ich scheitere nicht. Okay, aber der Gegner ist halt so ziemlich mies drauf, ja? Sagt, ja, hast ja recht und alles ist ja gut. Glaubt ihr das ja? Aber wenn tatsächlich dieser Zeuge nicht leer ist, dann kriege ich dich am Wickel. Ja? Dann hast du halt tatsächlich mit deinem Verfahren Pech gehabt, dass P, Q, was getrennt wird von diesem Zeugen, A, U, das kriegst du nämlich nicht tatsächlich getrennt. So, und was ist jetzt die Intuition? Naja, dieser Zeuge, der sieht jetzt wie aus, AU, der trennt das PQ tatsächlich. Der ist jetzt ein klein wenig zu lang. Wenn er um einen kürzer wäre, der Zeuge, könnte ich sagen, nee, das Schicht im Schacht bei dir, lieber Gegner, weil du hast den kürzesten Zeugen genommen und wenn der Zeuge U zum Beispiel auftritt, dann habe ich das markiert. Da hast du mir zugestehen müssen, weil du erlaubst mir ja, mit diesem kürzesten Zeugen zu arbeiten, wo ich Pech gehabt habe. Alle Zeuge, die kürzer sind, mein lieber Freund, ich habe sie am Wickel bekommen. Ja? Tja, und jetzt sind wir auch fertig. Weil was ich jetzt machen würde, ich würde sagen, okay, was ist die Situation? Ich weiß, wenn ich in P beginne und dann das AU lese, bin ich zum Beispiel akzeptierend. Das ist ja die, ups, Hütchen. Wenn ich in Q beginne und dann das AU lese, bin ich verwerfen, das ist ja etwas, was der Gegner mir zugestehen muss. Er sagt, es ist nicht, nicht äquivalent und zum Beispiel nehme ich an, das passiert. So, und dann in unendlicher, ich meine, es ist vollkommen klar, was man jetzt macht. Ja? Man sagt, man fragt den Automaten, ja, was tust du denn? Naja, der Automat sagt, was ich denn halt so tue als Automat. Ich lese das A, ich beginne in P, lese das A, das ist, was ich tue. Und dann lese ich das U. Nicht? Und das ist genau derselbe Zustand und dann bin ich halt akzeptierend. Und dann frage ich, was machst du Automaten? Ja, sagt er, okay, ich lese in Q beginnend das A und dann lese ich das U. Und dann weiß ich, ich bin nicht akzeptierend. Und dann können wir sagen, ja.
Was können wir denn jetzt? Ja, irgendwas müssten wir jetzt schon sagen, ja. Ein klitzeklein wenig. Was können wir denn sagen? Bisher haben wir überhaupt nicht nachgedacht. Wir haben einfach umgesetzt, aufgeschrieben, was der Gegner uns gegeben hat. Jetzt müssen wir nachdenken. Was heißt denn das? Wenn ich den Zeugen U benutze, der ist kürzer. Wenn ich den Zeugen U benutze und im Zustand Delta PA beginne, akzeptiere ich. Wenn ich in Delta QA beginne und denselben Zeugen benutze, bin ich verwerfend. Entschuldigung, was doch hier offensichtlich passiert, ist, dass das Delta PA, das ist ja ein Zustand, dass das nicht äquivalent ist, Moment, das ist nicht äquivalent zu dem Delta QA, ich habe ja den Zeugen U gefunden, ja? Aber das ist jetzt die richtig dolle, jetzt habe ich leider Gottes die falsche Farbe benutzt. Die rote Farbe sollte jetzt kommen. Mit dem kürzeren Zeugen U. So, und dann kann ich dem Gegner sagen, du hast mir den kürzesten Zeugen, an dem ich scheiter, gegeben. Jetzt habe ich einen kürzeren Zeugen. Ich habe Delta PA, Delta QA markiert. Tja, und jetzt kann ich ihm weiter sagen, mein lieber Freund, du bist eine Nullnummer, angesprochen sollte sich der Gegner fühlen. Mein lieber Freund, du bist eine Nullnummer, weil wenn ich weiß, dass ich tatsächlich auf den Zustand P komme und den Zustand beziehungsweise von S aus beginnend auf den Zustand Q und P und Q wurden bereits markiert, was passiert denn hier? Von P aus, mit dem A, komme ich auf das Delta PA. Von Q, das A lesen, komme ich auf das Delta QA. Und die sind bereits markiert. Unser Algorithmus wird P und Q markieren. Fertig, aus. Wir machen das. Wir machen es richtig. Nicht? Und wir mogeln uns, und das ist die schöne Überlegung an dieser Stelle gewesen, wir mogeln uns tatsächlich um den Beweis der Äquivalenz in dem Sinne für alle möglichen Worte zeige. Wir mogeln uns darum herum. Okay, so. Wie sieht der Algorithmus denn voll in der Konsequenz aus? Ja, das Verfahren, das haben wir gerade erfolgreich durchgezogen. Wie sieht der Automat nach dem Verschmelzen aller Zustände aus? Da müssen wir uns jetzt Gedanken machen. Was wir machen sollten, ist, wir sagen, die neue Zustandsmenge ist, naja, wie sieht jetzt das Verfahren aus? Ja, das müssen wir jetzt uns doch ein bisschen genauer anschauen. Wir fangen mit irgendeinem beliebigen Automaten an und konzentrieren uns auf seine Zustandsmenge Q. Und dann haben wir ja gerade jetzt schon gesehen, die Verschmelzungsrelation können wir tatsächlich mit unserem Verfahren erfolgreich berechnen. So, und hier ist der Automat A. Hier ist seine Menge Q von Zuständen. Und was wir berechnen, die Verschmelzungsrelation. Wir wissen, die Verschmelzungsrelation ist eine Äquivalenzrelation. Das heißt, die Äquivalenzklassen, die sind disjunkt, das passiert. So, und dann war unsere Intuition, das sind die Äquivalenzklassen. Und dann ist unsere Intuition gewesen, Mensch, was wir dann machen, wir ziehen alle Zustände einer Klasse auf einen einzigen. Wenn hier der Zustand Q drin sitzt, dann ziehen wir alle Zustände auf den einen einzigen Zustand, Äquivalenzklasse des Zustandes selbst, zurück. Das heißt, was ich machen sollte, ist natürlich, für jeden Zustand des alten Automaten gucke ich mir die Äquivalenzklasse an. In diesem Fall ist es das P. Die Äquivalenzklasse besteht, zur Erinnerung nochmal aufgeschrieben, aus allen möglichen Zuständen Q, die bezüglich der Äquivalenz, der Verschmelzungsrelation, sollte ich sagen, äquivalent sind. Und das sind hier, bitteschön, diese Dinger, die Äquivalenzklassen, das sind unsere neuen Zustände. Ist irgendwie merkwürdig, ja? Wir starten mit Zuständen und dann arbeiten wir mit Äquivalenzklassen als Zuständen. Merkwürdig, ja? Aber ist das merkwürdig? Wir wollen doch tatsächlich alle Zustände einer Klasse auf einen Zustand zusammenziehen. Wir wollen doch alle Zustände, die äquivalent sind, verschmelzen. Das sollten wir auch tun. Die Zustandsmenge Q' für den neuen Automaten, das ist unser Äquivalenzklassenautomat. Die Zustandsmenge Q' besteht aus allen möglichen Äquivalenzklassen. Da ist es. Der Anfangszustand Q0', was sollte der sein? Was ist der Anfangszustand von dem, von dem neuen Automaten? Das muss wieder eine Äquivalenzklasse sein. Das sollte die Äquivalenzklasse von wem bitte schön sein? Von Q0. Ne? Da gibt es keine großen Diskussionen. Bitte schön, da bist du. Ah, aber jetzt, welche Zustände sind denn akzeptierend? Welche Äquivalenzklassen sind denn akzeptierend? Naja, wenn ich jetzt hier ein P drin habe, einen Zustand, ein Vertreter P habe und dieses P ist akzeptierend, dann sollte ich sagen, okay, du gehörst zum F', du bist jetzt akzeptierend. Wissen Sie, was jetzt so richtig die Stimmung nehmen würde, wenn ich dann noch so ein P' habe? Und das P' ist nicht akzeptierend. Das würde so richtig die Stimmung nach unten reißen. Wenn es gelten würde, dass P und P' äquivalent sind, dass P in F, dass P' aber nicht in F liegt, dann wären wir tot, mausetot. Ich kann nämlich nicht abhängig vom Vertreter sagen, einmal bist du akzeptierend und einmal bist du verwerfend. Kann sowas passieren? Kann es passieren, dass ich zwei Zustände habe, P und P', die tatsächlich äquivalent sind, dass P ist akzeptierend und das P' nicht? Mein lieber Freund, das leere Wort ist Zeuge dafür, dass ihr inäquivalent seid. Kann nicht passieren. Ja, und merken Sie, die Stimmung, die sollte jetzt sagen, oh, wir haben da wirklich was. So, jetzt kommt aber der nächste Punkt. Jetzt versuche ich zu sagen, die Menge F' ist klar. Ja? Das sind alle Äquivalenzklassen, die einen Vertreter haben, der akzeptierend ist. Das sind alle Äquivalenzklassen, da stehen sie, die einen Vertreter haben, der akzeptierend ist. So, aber jetzt Butter bei den Fische. Jetzt muss ich das Programm definieren. So, und jetzt sagen Sie mir mal, bitte schön, hier habe ich einen Zustand R. Und ich weiß, wenn ich den... Schauen wir jetzt den Automaten A an. Und ich weiß, wenn ich jetzt einen Buchstaben A lese, dann rausche ich in den Zustand S. Wie sollte ich, das ist jetzt meine Annahme, wenn ich also weiß, ich habe das R, lese den Buchstaben A und lauf nach S, habe den Zustandsübergang nach S. Wie sollte ich definieren, hier haben wir das neue Programm, auf den neuen Zuständen und das sind die Äquivalenzklassen. Alphabet ist das alte. Wie sollte ich bitte schön definieren den Zustandsübergang von der Klasse von P, das A lesend, auf welchen, ups, hier habe ich vergessen, dass man die Klassen mit den eckigen Klammern und dann unten den Index A anmalt, ja, dass wir mit dieser Notation arbeiten. Welche Äquivalenzklasse sollte das bitte schön sein? Also ich sehe es einigen Ihrer Gesichter an. Sie wollen heute nicht. Sie sind so echt mies drauf heute. Sind Sie tatsächlich nicht, aber...
P', Strich würde ich sagen, oder?
Moment, was zum Teufel habe ich? Entschuldigung, ich bin so richtig schlecht drauf heute. Das ist erstmal ein R, sorry. Entschuldigung, Entschuldigung. Und wir nehmen an, dass wir in R, wenn wir das A bekommen, im alten Automaten nach S gehen. Dann sollte ich sagen, wenn ich in dem Zustand Äquivalenzklasse von dem R bin, ja? Also ich offiziell erkläre mich für heute mies drauf, ja? Das war gut. Ja, und was machen wir? Wir machen genau dasselbe. Aber wissen Sie, an dieser Stelle kann so ein richtiger Hammer wiederkommen. Der Hammer, der nämlich sagt, ja, da hast du halt hier einen R', ein Bedenkenträger kommt. Ja? Da hast du das R' und dann liest du das A und dann landest du in einer anderen Äquivalenzklasse. Huh, das wär so richtig, richtig fies. Kann das passieren? Kann passieren, ja, also das Szenario ist denkbar. Warum kann es nicht passieren, dass ich zwei äquivalente Zustände habe, unter dem einen Zustand lande ich in der einen Klasse, unter dem anderen, nicht unter dem einen Buchstaben, in dem ersten Zustand beginnen, lande ich in der einen, in dem zweiten Zustand beginnen, lande ich in der zweiten Klasse. Warum kann das nicht, warum kann das tatsächlich nicht passieren? Das ist jetzt der ganz, ganz kritische Schritt. Wenn wir den intuitiv verstehen, das wäre toll. Warum ist es tatsächlich nicht möglich, dass wir eine solche Situation haben? Ja? Zwei äquivalente Zustände. R und R'. Ich lese denselben Buchstaben A und lande in verschiedenen Klassen. Warum kann das nicht passieren? Ja?
Vielleicht über die gleiche Kante haben.
Das Einzige, was wir wissen, nicht die gleichen Kanten. Wir wissen nur, dass das ein Ausgabeverhalten identisch ist. Wir müssen nicht die gleiche Kante haben. Das ist dasselbe A. Nehmen wir mal an, das würde wirklich passieren. Das sind zwei unterschiedliche Klassen. Das heißt, die haben einen Zeugen. Diese beiden unterschiedlichen Klassen, die haben einen Zeugen, der sie voneinander trennt. Ja, Entschuldigung, wenn das tatsächlich passieren würde, dann hätten wir diese beiden Zustände voneinander getrennt. Wir hätten nämlich als neuen Zeugen das A und den Zeugen genommen, der die beiden verschiedenen Klassen voneinander trennt. Kann nicht passieren. Ja, toll. Fertig. Der Automat, der funktioniert, ja? Dieser Äquivalenzklassenautomat. So, nicht? Und auf der Folie steht jetzt nichts anderes drauf, als was wir jetzt gerade schon diskutiert haben. Wir wissen, wie man verschmilzt, effizient verschmilzt, das ist ein schnelles Verfahren. Und wir wissen, wie man die Links neu setzt. Ja? Das ist toll. Und das Allertollste ist, wir werden das heute natürlich nicht mehr hinkriegen, aber wir werden zeigen, dieser Automat nach Verschmelzung ist minimal. So, dieser Automat heißt Äquivalenzklassenautomat, den wir jetzt gerade besprochen haben, den Automat nach Verschmelzung. Das ist ein wichtiges Stichwort. So, der Minimierungsalgorithmus, wie sieht er denn aus? Der allererste Schritt, da haben wir überhaupt noch nicht dran gedacht, der allererste Schritt sagt, entferne bitte schön aus deinem alten Automaten alle Zustände, die du vom Startzustand nicht erreichen kannst. Wie nennen wir die überflüssig? Ja, die spielen überhaupt keine Rolle. All die fliegen raus. Schritt 2, ich bestimme alle Paarmengen inäquivalenter Zustände. Wie machen wir das? Naja, wir markieren alle Paarmengen in dem, alle Paare P, Q von Zuständen mit der Eigenschaft, dass das P akzeptierend und das Q verwerfend ist. Damit beginnen wir. Das ist immer der anfängliche Schritt. Und sagen, die Menge aller dieser Paare, die wir anfänglich markieren konnten, das ist die Menge M0. Und dann sagen wir, Mensch, versuch, solange es irgend geht, neue Paare zu markieren. Wiederhole, solange du neue Paare bekommst. Für jede Paarmenge markiere diese Paarmenge, wenn es einen Buchstaben X gibt, sodass du von dieser Paarmenge auf eine markierte Paarmenge stößt. Was heißt das, von dieser Paarmenge auf eine markierte Paarmenge stößt? Naja, du liest das X in dem P und du liest das X in dem Q und du kommst dann auf einmal auf diese bereits markierte Paarmenge. So, und dann bitteschön, dann sage ich nichts anderes, MI plus 1. Ja, das ist die Menge aller Paarmengen, die ich jetzt markieren kann. Ja, und dann iteriere ich einfach hoch. Dann schaue ich, ob ich jetzt als Konsequenz der gerade markierten Paarmengen neue markierte Paarmengen bekomme. Und das geht so lange weiter, bis ich nicht mehr, bis ich keine neue Paarmenge bekomme. Und dann können wir sagen, fertig, ne? Nicht aufgeben, sondern Siegesfahne. Fertig, all das, was wir tatsächlich jetzt markieren konnten, alle Paarmengen, die nenne ich, die sammle ich in der Menge groß N. Und dann sage ich, bitteschön, der Äquivalenzklassenautomat, das A', woraus besteht das? Aus den Zuständen, aus den neuen Zuständen, das sind die Äquivalenzklassen, was wir gerade in der Folie vorher besprochen hatten. Aber was ist denn das, die Äquivalenzklasse von dem Zustand Q? Wir kennen doch nur die nicht äquivalenten Zustände. Wir kennen doch nur sämtliche Zustände, die mit dem Q nicht äquivalent sind. Ja, Entschuldigung, wenn du die Zustände kennst, die nicht äquivalent mit dem Q sind, die restlichen sind dann doch wohl äquivalent. Und was sind denn die restlichen? Das sind alle Zustände P, sodass die Menge PQ, die Paarmenge, nicht markiert wurde. Und wann wurde sie nicht markiert? Wenn sie nicht in dem Groß M sitzt. So, dann haben wir tatsächlich die Menge aller möglichen Äquivalenzklassen bestimmt. Q0' haben wir schon uns vorher überlegt, ist nichts anderes als die Klasse von dem Q0. Die akzeptierenden Zustände, die neuen akzeptierenden, das sind die Klassen der alten akzeptierenden. Das sind die Klassen QA der alten akzeptierenden. Und dann müssen wir sagen, wie wir die Übergänge setzen. Naja, nicht? Und das haben wir uns auch überlegt, im Zustand Äquivalenzklasse von Q, das X lesend, was tue ich? Ich gehe über in den Zustand, in die Klasse des Zustandes, das Q und dann im Zustand Q das X lesend. Im Zustand Q das X lesend, dann bitte schön die Klasse. Das ist der Minimierungsalgorithmus. Was wir bereits wissen ist, bitteschön, Schritt 1, Schritt 2 funktioniert. Was wir bereits wissen, Schritt 3 funktioniert auch. Das ist ein Automat, der macht genau dasselbe wie das A. Was wir nicht wissen, dass das A' minimal ist. Das müssen wir nächste Woche machen. Ja? So, was ich jetzt heute nicht geschafft habe, ich habe zu viel geredet, was ich heute nicht geschafft habe, ist ein Beispiel durchzurechnen. Das würde ich gern in dem zweiten Teil machen wollen, damit wir wirklich mal sehen, wie das ineinander greift, aber ich denke, das passt ja auch. So, und dann würde ich jetzt mit der Fragestunde anfangen, aber dann auch zuerst einmal wirklich
Fragen? Haben Sie Fragen? Ja.
Wird der Automat auch in der Klausur minimiert werden?
Wird ein Automat in der Klausur minimiert werden? Antwort darauf ist, ich weiß es nicht. Aber Sie müssen verstehen, dieser Block DFAs hat eine relativ große Länge. Wir werden mindestens 3 Wochen auf Automaten rumturnen. Entsprechend, ja, also 13, 14 Wochen werden wir, die letzten Wochen können wir natürlich und sollten wir auch nicht in der Klausur abprüfen, das ist ganz klar. Ja. Aber ein Drittel von, 3 Wochen bei 12, sagen wir mal, in der Klausur abgeprüften Wochen bedeutet 25%. Insbesondere Minimierung, in irgendeiner Form wird sie auftauchen. Vielleicht ist das jetzt eine gute Gelegenheit, ganz kurz über die Klausur zu reden. Wir haben die Klausur noch nicht geschrieben. All das, was ich im Hinblick auf die Klausur Ihnen sagen kann, ist deshalb noch vorläufig. Ich habe aber Folgendes vor, dass wir tatsächlich in den beiden letzten Wochen an den Donnerstagen, vorletzte Woche Donnerstag nur in der Fragestunde, die letzte Woche Donnerstag voll über die Klausur reden. Ja? Und was wir dann einfach, was ich vorschlagen würde, Gegenvorschläge nehme ich sehr, sehr gern an. Was ich vorschlagen würde, ist, dass wir dann einfach Klausuren von der Frau Schweigert, Klausuren, die sich im Skript befindet, gemeinsam durchrechnen. Ja? Das wäre eine Möglichkeit, aber dann natürlich, das ist umso mehr Information hoffentlich auch für Sie, wenn Sie noch Fragen dazu stellen. Ja? Wir sind im Moment dabei zu schauen, ob wir vielleicht noch Zusatzunterstützung haben in der Woche vor der Klausur. Nicht? Also es ist ja wohl so, wenn ich das richtig im Ohr habe, wir sind am 26. dran. Und am 18., wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am 18. ist tatsächlich die Annalina. Ja? Und wir haben dann, glaube ich, 8 Tage dazwischen. Und dieser Zeitraum, 18. bis zum 26., ja, das ist für mich die heiße Woche. Und in dieser heißen Woche müssen wir irgendwas uns überlegen und da werden wir auch was finden. Ja? Ich habe schon mit Frau Düffel gesprochen und Frau Düffel sagt, natürlich, ich werde mich dann vorrangig um diskrete Modellierung kümmern. Ja? Also die ist dann bei Fragen definitiv eine Ansprechpartnerin, aber ich hoffe, dass wir auch noch einige Übungsgruppen zum Laufen kriegen können, die dann in der Woche auch was tun. Also, ich möchte Sie ins Ziel tragen. Aber so ein paar Meter vorm Ziel müssen Sie von der Bahre springen, ja? Und dann müssen Sie müssen Sie den Zieleinlauf dann tatsächlich durchziehen. Da waren aber noch mehr Fragen. Ja.
Wird es möglich sein, in die Klausur ein beschriebenes Blatt mitzunehmen, die
Datenstruktur der Situation? Können Sie ein beschriebenes Blatt mitnehmen? Das haben wir noch nicht ausdiskutiert. Ich bin ein Fan davon. Es gibt andere, die kein Fan sind. Und kann Ihnen das kurz beschreiben. Es gibt die Fraktion, die sagt, Mensch, so ein Blatt mitzunehmen, Nummer 1, emotional, bringt es ein bisschen was. Und auch zweitens, sich zu überlegen, was schreibe ich denn auf das Blatt? Ja? Das ist ja auch etwas, was mir hilft in der Klausur. Das ist die erste Fraktion. Die zweite Fraktion sagt, oh Gottes Willen, dann kommen Sie mit dem Blatt. Ja, und das ist natürlich so vollgeschrieben, ja, da steht so viel drauf, es ist kein Platz, kein Zentimeter Platz mehr. Kann man auch, Tinte läuft dann ineinander über und kann es kaum noch lesen. Und dann sind sie am Suchen und dann finden sie es nicht und dann werden sie noch nervöser. So, wer von Ihnen würde gerne ein Zusatzblatt mitnehmen? Wer von Ihnen sagt nein? Okay, also da ist die Stimmung eindeutig. Lassen Sie mich aber noch mit meinen Leuten reden. Ja? Die haben mehr Ahnung von der diskreten Modellierung, mehr Erfahrung. Und ich würde gern den Erfahrungsschatz dann auch anzapfen. Aber klar doch, ne? Am nächsten Donnerstag ist das entschieden. Ne? Weitere Fragen? Ja.
Wenn ein Zusatzblatt erlaubt wird, wird dann die Klausur ein bisschen schwieriger?
Nein. In keinster Weise schwieriger. Da wird Wissen abgefragt. Wenn Sie clever gewesen sind und haben sich einen guten Zettel geschrieben, dann sollten Sie dafür auch belohnt werden. Ja. Dieses Zettelschreiben wäre dann tatsächlich wirklich ein wesentlicher Teil der Klausurvorbereitung. Ja. Was kommt auf den Zettel drauf? Was ganz klar sein sollte, der Zettel ist handschriftlich zu schreiben. Nichts maschinenschriftlich. Ja. Lupe und so, ne, ist nicht. Ne. Also es geht nur ein beschränkter Teil der Information drauf. Ja.
Ja.
Frage ist, hier werden akzeptierende Zustände betrachtet. Gibt es auch Nicht-Äquivalenzen zu nicht akzeptieren, zwischen nicht akzeptierenden? Ja, nicht? Also was durchaus passieren kann, dass einige der akzeptierenden Zustände untereinander äquivalent sind und dass einige der nicht-äquivalenten Zustände, dass einige der nicht akzeptierenden Zustände ebenfalls äquivalent zueinander sind. Ja, das würde ich gleich gern in dem Beispiel nochmal ausrechnen. Ja? Ja?
Transitivität, müssen die Knoten voneinander verschieden sein?
Transitivität.
Ja, ich denke eigentlich ja, sonst hätte man ja auch die Reflexivität gleich immer automatisch mit drin.
Sie sprechen die Äquivalenzrelation an.
Ja.
Und fragen Sie dann die Frage bitte nochmal.
Müssen die Knoten verschieden sein, wenn ich jetzt die Transitivität suchen möchte?
Also Sie können natürlich sagen, die Frage ist, müssen die Knoten in der Transitivitätsbedingung verschieden sein? Wenn ich jetzt, was sagt die Transitivitätsbedingung? Die Transitivitätsbedingung sagt, wenn du von P nach, wenn P und Q in Relation sind und Q und R in Relation sind, dann ist das P und dann ist das R in Relation miteinander. Kann es passieren, dass P gleich Q ist und dass das was Neues bringt? Nö, nicht wirklich. Kann es passieren, dass das P und das R identisch sind? Kann das was Neues bringen? Oh ja, das ist okay. Ja? Also Sie können in dieser Transitivitätsbedingung auch zulassen, dass die Zustände, die da, oder die Knoten, die da auftreten, die Objekte, die da auftreten, dass die identisch sind. Und da lernen Sie in bestimmten Fällen auch was Neues. Ja, ein ganz klares Ja. Die Zustände in der Bedingung der Transitivität können was Neues sein. Können identisch sein. Ja. Ja, also da würde ich fast sagen, lassen Sie mich mit dem Beispiel abwarten. Ja? Das wird vielleicht dann noch mehr erzählen können. Ja.
Am 13. haben wir keine Vorlesung mehr, oder?
Am 13.? Was ist der 13.? Ist das die letzte Woche der Vorlesungszeit? Also ich gehe bis zum letzten Tropfen. Das ist der Freitag. Okay. Das hängt tatsächlich davon ab, wie wir zeitmäßig über die Runden gekommen sind. Ja? Ich kann mir lebhaft vorstellen, dass wir eine Vorlesung machen in der heißen Woche. Ja? Und das könnte bedeuten, dass wir einfach noch nicht genügend uns mit dem Klausurmaterial auseinandersetzen haben können. Ja? Aber das würde ich gern dann entscheiden. Oder sollten wir zusammen entscheiden in der letzten Woche? Ja? Ja?
Frage, wir schreiben ja mitten im Semester die PAG-Klausur.
Ja.
Gibt es da irgendwie workload-mäßig eine Vereinbarung? Oder?
Moment. Also was wir jetzt noch machen werden, ist, dass wir in der nächsten Woche ein Blatt ausgeben. Das ist dann... Ausgabe ist dann 13 am 20. Am 20. Und dann würden wir gerne noch am 27. ein Blatt ausgeben, ein letztes. So, und das würde dann zu bearbeiten sein, tatsächlich vor der Klausur. Ja, der 27. plus 7 ist 34 minus 31 ist 3. Das ist der dritte. Aber was Sie mir im Wesentlichen mit Ihrer Frage sagen, versuch doch mal, ob du das letzte Blatt so ein bisschen einfacher machen kannst, ja? Sagen Sie mir das ziemlich laut, nicht? Bitte? Können wir dann nicht mehr besprechen? Sagen Sie, ist ja egal. Okay, gut. Kann ich mitnehmen? Da lasse ich mich von meinen Mitarbeitern beraten, ja? Die haben so viel Erfahrung, würde ich mich gerne mit beraten lassen, aber kann ich mitnehmen, ja? Mhm.
Kann man das letzte Blatt nicht ein bisschen klausurrelevant gestalten?
Nö. Das Klausurrelevanz machen wir in den letzten Vorlesungen, ja? Ich will Stoff. Für mich ist wichtig das allerletzte Thema, das Thema der kontextfreien Grammatiken. Da möchte ich wirklich, dass wir zusammen das genießen. Das ist einfach zu wichtig. Ja? Und dann möchte ich verstehen, dass Sie die Konzepte, die involviert sind, auch verstehen. Ne? Und deshalb möchte ich da Übungsaufgaben stellen über die kontextfreien Grammatiken. Wir haben uns schon über unterhalten, was wir denn in dem letzten Blatt machen werden. Das sind die kontextfreien Grammatiken, da werden wir Übungsaufgaben zu stellen. Und das sind die regulären Ausdrücke. Und wenn ich Sie in die Welt hinauslassen würde, ohne dass ich Ihnen Aufgaben zu regulären Ausdrücken gestellt hätte, dann gehöre ich aus dieser Uni gejagt. Ja, also ich muss. Ja? Nein, Probeklausur, schauen Sie mal, Sie haben jetzt die Annalina, Sie haben die PRG1, Sie haben die Dismod. Sie müssen sich vorbereiten, ja. Da jetzt noch eine Probeklausur einzubauen, ist, glaube ich, keine wirklich gute Idee. Hätten wir vielleicht früher machen können. Aber, was Sie auf jeden Fall machen sollten, wir werden das ja zusammen machen, was Sie aber auch jeden Fall in der kritischen Woche machen sollten, von den Klausuren, die wir dann nicht zusammen durchgerechnet haben, die Klausuren, die Sie dann im Skript finden, rechnen Sie diese bitte selbst durch. Und seien Sie fair zu sich selbst, rechnen Sie die allein durch. So, und dann setzen Sie sich mit Ihren Kommilitonen, Kommilitoninnen zusammen und dann schauen Sie mal, wie denn die Aufgaben mit verschiedenen Antworten, ja, wie die denn zu sehen sind. Und wenn Sie dann nicht klarkommen untereinander, Frau Düffe, ich bin auch da, ja, gerne, ja. Zimmer 302. Er sitzt da und wartet, ja? Okay, nächste Frage. Ja? Gemischt. Das wird eine gemischte Klausur. Wir werden ein klein wenig Textklausur haben. Aber von wegen atemlos durch die Nacht und Unchain my heart, ja? Können wir nicht machen und auch irgendwelche Zorks und Riesenhamster werden wir nicht nehmen können. Aber ein wenig textbasiert schon, weil das halt den Aspekt der Modellierung, ja, abfragt. Und an der Stelle schon gleich die Bemerkung, wenn Sie Dinge nicht wirklich verstehen in der Textaufgabe, während der Klausur. Ja, der Arm geht hoch. Wir werden da mit massivem Angebot, mit einer Armee von 10 Tutoren, 2 Mitarbeitern und ich bin dann auch noch dabei, mit einer Armee von 13 Leuten auftauchen. Ja? Die warten nur darauf, dass einer von ihnen dann den Arm hebt und wir dann dazugestürzt kommen. Ja? Das ist dann wirklich so. Im Übrigen, Sie sollten sich schon Gedanken machen um die Klausur. Aber es ist ganz witzig, man kann Klausuren auch als Teilnehmer einer Klausur genießen. Also ich habe immer, man kann auch, man, Kann auch das Gegenteil passieren, aber in meinem Abitur habe ich die Mathematik-Klausuren, die habe ich genossen. Das war richtig toll. Waren immer sehr schnell für mich vorbei. Die Deutschklausuren hingegen, die waren so richtig, richtig fies. Aber das ist eine andere Sache, das haben Sie wahrscheinlich auch schon mitgekriegt. Okay, haben wir noch was? Ja.
Diese Schreibweise mit den Klammern für die Äquivalenzklassen, wie kann man sich das klar machen? Warum nimmt man nicht einfach den Großbuchstaben wie für gewöhnliche Mengen?
Ja, Schreibweise für die Äquivalenzklassen. Was ich natürlich machen möchte, eine Äquivalenzklasse, das ist für mich das einzig Wichtige, ist eine Äquivalenzklasse irgendeines Elementes. Wenn ich die Äquivalenzklasse nur für sich nehme, dann kann ich ihr zum Beispiel, wie Sie vorschlagen, einen Großbuchstaben zuweisen. Aber was für mich wichtig ist, ist zu sagen, das ist die Äquivalenzklasse eines Elementes P. Und dann möchte ich sagen, durch die Notation klar machen, das ist die Äquivalenzklasse von dem P. Und dann ist es ja wirklich naheliegend, um das P eckige Klammern rumzumalen und dann unten noch zu vermerken, über welche Relation wir sprechen, beziehungsweise über welchen Automaten wir sprechen. Ja? Also die wirkliche Antwort, was jetzt die Notation für Äquivalenzklassen anbelangt, die wirkliche Antwort besteht darin, wichtig ist, von welchem Element die Äquivalenzklasse kommt. Und das möchte ich herausstellen. Ja? Und das gerade jetzt nochmal hier an der Tafel vermerkt, die Äquivalenzklassen, die haben wir von dem Zustand P durch eckige Klammern vermerkt, und dann haben wir den Zustand, dessen Klasse wir betrachten, vermerkt und haben gesagt, das bezieht sich auf den Zustand, auf den Automaten A. Nicht? Das ist der Grund für die Notation gewesen. Haben wir noch Fragen? Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt die Klausur. Ach Quatsch, das müssen wir so schnell nicht machen. Gehen wir das Übungsblatt vielleicht mal ein bisschen schneller durch. Und ich würde jetzt gar nicht viel drum herum reden. Ich möchte noch mehr Zeit mit dem Durchrechnen eines Beispiels, mit dem Minimieren eines Automaten verbringen. Haben Sie Fragen zur Aufgabe 1? Da geht es nicht um Lester mit seinem Elefanten. Fragen zur Aufgabe 1. Nicht, das ist das Bauen von endlichen Automaten. Übrigens eine für mich ziemlich wichtige Aufgabe, weil dort das Teilwortproblem angesprochen wird. Und Automaten zeigen gerade in dem Teilwortproblem. Was ist das Teilwortproblem? Ich habe ein Wort und frage, ob dieses Wort Teilwort der Eingabe ist. Ja, dieses Problem tritt bei Editoren sehr häufig auf. Wenn Sie in einem Editor sagen, ich suche alle Vorkommen des Strings diskret, ja, dann kann das diskret Vorkommen in diskreter, nicht diskret, undiskret. Sie wissen, ja, es kann in verschiedensten anderen Worten vorkommen, und der Editor sollte Ihnen dann sämtliche Vorkommen zeigen. Welche Methoden kann man zum Beispiel benutzen, um den Editor entsprechend zu programmieren, endliche Automaten? Die können das nämlich klasse. Ja? Deshalb eine wichtige Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist ebenfalls das Bauen eines endlichen Automaten. Jetzt muss ich mal eine Frage stellen. Wer ist mit dem Modulo-Rechnen vertraut? Nicht vertraut. Ehrlich sein. Wenn es da eine größere Anzahl gibt von Leuten, die mit dem Modulo-Rechnen nicht vertraut sind, ja, dann würde ich jetzt auch 2, 3, 4, 5 Minuten abzweigen. Wer ist nicht vertraut? Okay, pass mal auf, dann machen wir, ich ändere das Beispiel. Ja? Dann machen wir das dann rechne ich da doch das Beispiel durch. Okay, dann machen wir das so. Gut. Haben wir sonst noch Fragen zur Aufgabe 2? Ja?
Die Zahlen, die können auch ruhig mit Nullen beginnen.
Genau. Die führende Ziffer kann durchaus die Ziffer 0 sein. Nicht? Und in den Beispielen haben Sie dann verschiedene Basen. Das ist einmal die Basis 2, dann haben wir 3 und 4 auch noch. Und was da wirklich, die Aufgaben sind gar nicht mal so schwer, aber man muss so ein bisschen, aber da werde ich gleich ein Beispiel rechnen, man muss so ein bisschen, ist es verquer, weil Sie lesen nicht die Eingabe beginnend mit dem niedrigstwertigen Bit. Mit der niedrigstwertigen Ziffer, das lesen Sie nicht. Sie lesen die Eingabe beginnend mit der höchstwertigen Ziffer. Das ist ein bisschen gegen die Intuition, aber das werden wir dann uns noch anschauen. Ja? Fragen zu Aufgabe 2. So, Aufgabe 3. Betrachten Sie die Relationen. Da geht es um Äquivalenzrelationen. Wenn Sie dann nochmal nachlesen möchten, was wir denn da in Äquivalenzrelationen gemacht haben, schauen Sie im Zusatzskript auch bitte nach. Ja? Es steht aber auch, ich habe die Information, die ich im Zusatzskript über Äquivalenzrelationen vermerkt habe, habe ich 1:1 aus dem Skript geklaut. Ja? Aber das Material aus dem Skript ist dann im Kapitel Graphen erschienen. Ja? Aufgabe 4. Da geht es darum, dass Sie einen endlichen Automaten gegeben haben und Sie sollen die verschiedenen Zustände möglicherweise voneinander trennen, und wenn sie voneinander getrennt werden können, wenn zwei Zustände tatsächlich inäquivalent sind, also voneinander trennbar sind, dann sollen Sie auch einen Zeugen angeben, der sie trennt. Diese Aufgabe soll im Wesentlichen das Konzept des Zeugens üben. Ja, dass man tatsächlich dann versucht, die Zeugen zu bestimmen. Aber bitteschön, Vorsicht. Nicht alle Zustände sind inäquivalent. Es befinden sich mindestens 2 äquivalente Zustände in diesem Automaten. Die können Sie nicht voneinander trennen, und dann sollten Sie versuchen zu argumentieren, ach, die sind äquivalent, weil. Das Problem bei der Äquivalenz ist natürlich, dass wir zeigen müssten vielleicht in der einen Perspektive, dass wir für alle Worte, für alle Eingaben gleiches Ein-Ausgabeverhalten haben. Ja? Sie könnten natürlich auch gerade den Minimierungsalgorithmus, den wir angegeben haben, durchlaufen lassen. Ja? Das ginge auch. Es geht allerdings ein bisschen schneller, wenn man einfach mal so Pi mal Daumen guckt, ne? Du Zustand, Q0, bist du denn äquivalent mit dem Zustand Q1? Du kannst doch nicht äquivalent sein, der eine ist akzeptierend, der andere nicht. Also ist doch nur noch die Frage, ist Q1 und Q2 äquivalent? Und die zweite Frage ist, wer unter Q1, Q0, Q3 und Q4 ist denn äquivalent miteinander? Diese Fragen müssen Sie sich stellen und müssen Sie sich beantworten. Ja? Und also ich würde versuchen, das nicht mit dem Algorithmus tatsächlich durchzuziehen, sondern zu schauen, ob Sie nicht mehr oder minder einfach auf trennende Zeugen kommen. Ja.
Wenn es in Q1 dann einen Weg zu B gibt, in Q2, würde es dann direkt wieder zurück zu Q1 gehen?
Das ist ein ganz konventioneller DFA. Wenn ich in Q1 bin und ein B lese, sagt mir dieser DFA, in Q1 und ein B lesend, du musst gehen nach Q2. Wenn du dann nochmal ein B liest, dann musst du zurückgehen. Ja, es gibt in dem Q2 nur einen einzigen Übergang mit dem Symbol, mit dem Buchstaben B. Ne? Das ist ein DFA, deterministischer endlicher Automat. Ne? Okay. Haben wir noch Fragen? Ja?
Wenn gefragt ist, dass wir einen Automaten angeben sollen, ist dann gemeint, dass wir den Graph dazu aufzeichnen, die grafische Darstellung oder?
Richtig. Ne? Und bitte nicht so sehr krakeln, aber Sie sind dann noch nett zum Tutor, wenn Sie ihm sagen, Zustandsmenge ist, Menge akzeptierender Zustände ist, Startzustand ist, aber dann die Übergänge dann nochmal mit einer Tabelle, Funktionstabelle, der Tutor, der wird doch.
Ja. Ich habe noch eine Frage zum Anagramm. Und zwar, ein Anagramm ist das, wenn gleich viele Buchstaben A und also gleich viele Buchstaben B.
Ja.
So ist das gemeint, ne? Also,
genau.
Und die vertausche ich beliebig.
Genau. Anagramm, das ist die Aufgabe 3, Aufgabe 3 Teil B. Anagramm besteht aus allen, die Äquivalenzrelation Anagramm besteht aus allen Paaren W und W1 und W2, die wir nennen W1 und W2 äquivalent genau dann, wenn sich das W2 durch Umordnen der Buchstaben aus dem W1 ergibt. Das heißt, eine andere Art und Weise, das zu lesen, W1 und W2 sind äquivalent genau dann, wer kann es schöner sagen? Genau. Anzahl der Bs stimmt überein mit der Anzahl der As. Ne? Okay. So, dann würde ich, haben wir noch Fragen zu den, zum Übungsblatt? Fragen Sie die Fragen. Ja? Ich kriege das Beispiel locker in einer Viertelstunde durchgerechnet. Gut. So, dann mache ich jetzt Folgendes, dann gehe ich zurück in die Folien. Ja, hier Automaten. So. Und dann erschlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Zuerst mal versuchen wir so ein bisschen zu lernen über das Modulo-Rechnen. Nochmal in Erinnerung rufen. Was soll dieser Automat machen? Der soll sich einen String vornehmen und interpretiert diesen String als die Binärdarstellung einer Zahl. Binärdarstellung ist das W. Nimmt sich den String vor und möchte dann wissen, ob die von dem String repräsentierte Binärzahl durch 6 teilbar ist. So, und dann möchte ich im Wesentlichen jetzt erstmal die